Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts, dem Podcast für Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle, die Kinder und Ferien sicher durch die digitale Welt begleiten wollen. Schutz und Teilhabe und Befähigung. Wie schützen wir unsere Kinder in der digitalen Welt? So heißt unsere heutige Episode. Kaum ein Thema wird derzeit so intensiv diskutiert wie der Kinder- und Jugendmedienschutz. Mehr als 22% der 10- bis 17-Jährigen nutzen soziale Medien riskant, über 6% sogar pathologisch. Gleichzeitig sind Smartphone, Messenger und soziale Medien für viele Kinder und Jugendliche längst selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Wir stehen hier vor einer gesellschaftlichen Herausforderung. Wie schützen wir Kinder in einer digitalen Welt, die sich schneller verändert, als Politik und Gesellschaft reagieren können? Wie können wir Kinder schützen, ohne sie von wichtigen digitalen Räumen auszuschließen? Wie viel Verantwortung tragen Eltern, Schulen und die Plattformen selbst? Und wie schaffen wir es, Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich souverän und sicher in der digitalen Welt zu bewegen? Dass diese Fragen von enormer gesellschaftlicher Bedeutung sind, zeigt sich auch daran, dass sich in den vergangenen Monaten gleich mehrere bedeutende Institutionen intensiv damit beschäftigt haben. Das ist zum einen die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, die Politik und Gesellschaft wissenschaftsbasiert zu wichtigen Zukunftsfragen berät. Das ist die Expertenkommission des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Handlungsempfehlungen für einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt erarbeitet hat. Und da ist der Deutsche Ethikrat, der sich mit seiner aktuellen Ad-Hoc-Stellungnahme Schutz, Teilhabe und Befähigung von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte leistet. Eines wird dabei deutlich, es gibt keine einfachen Antworten. Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt ist komplex. Wir müssen Schutz, Teilhabe und Befähigung gleichermaßen in den Blick nehmen und wir müssen diskutieren, auf welcher Ebene Lösungen entstehen können, in Familien, in Schulen, auf Bundes- und Landesebene oder sogar auf europäischer Ebene. Um in diesen Diskurs tiefer einzutauchen, freue ich mich ganz besonders, heute eine herausragende Expertin begrüßen zu dürfen. Frau Prof. Dr. Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und bis Ende Juni stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Sprecherin für die Ad-Hoc-Stellungnahme des Deutschen Ethikrates. Hallo Frau Prof. Simon, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Prof. Simon, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit den ethischen Auswirkungen digitaler Technologien. Wenn Sie heute auf die digitale Welt von Kindern und Jugendlichen schauen, gibt es einen Moment, eine Entwicklung oder vielleicht auch eine Zahl, die Sie persönlich besonders nachdenklich gemacht hat und die mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema für Sie so wichtig geworden ist?
Also ich glaube, ich beschäftige mich tatsächlich ziemlich lange damit. Und es war auf der einen Seite, was vielleicht interessant war, ist, dass es dieses Momentum jetzt dieser Social-Media-Verbote auf einmal so ganz schnell in ganz vielen Ländern gab, im letzten Jahr, obwohl das Thema sich eigentlich an dem Sachstand nichts geändert hatte. Also es war tatsächlich nicht so, als hätte im letzten Jahr sich irgendwas an der Situation auf sozialen Medien verändert. Die Situation ist eigentlich seit 10 Jahren die gleiche und auf einmal war das sehr im Fokus. Und das finde ich schon interessant und bemerkenswert, dass eigentlich in meiner Wahrnehmung das Thema nicht nur Kinder- und Jugendschutz in den sozialen Medien, sondern überhaupt alle Probleme mit sozialen Medien und Plattformökonomie und Ähnlichem so lange eigentlich auch ignoriert worden sind und jetzt auf einmal schlagartig alle tätig werden. Das war eine interessante Beobachtung.
Ja, das startete ja quasi in Australien. 2025 gab es dort eben ein Gesetz, was Social Media verboten hat bis zu einem Alter von 16 Jahren. Es gibt positive Entwicklungen, es gibt auch sehr viel negative Entwicklungen, dass eben viele Regeln dort umgangen werden. Ethische und moralische Weltbilder sind für mich jetzt persönlich auch die wichtigsten Grundlagen, die wir als Gesellschaft als Maßstab für unser Handeln ansetzen sollten. Für mich ist der Deutsche Ethikrat ein Normativ, das genau diese Wertebilder erstellt und erklärt. Sie haben im Juni die Ad-Hoc-Stellungnahme mit dem Titel Schutz, Teilhabe und Befähigung von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt veröffentlicht. Was war der Auslöser für diese Stellungnahme?
Also es war tatsächlich ein ganz konkreter Auslöser und zwar haben wir im Oktober letzten Jahres einen Brief von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bekommen, indem sie uns darum gebeten hat, uns diesem Thema zu widmen. Es gab ja zeitgleich schon seit September die Expertenkommission, die Sie vorher erwähnt hatten. Da bin ich auch Mitglied. Und dann kam aber trotzdem eben noch diese zweite Anfrage. Und wenn so eine Anfrage kommt, dann muss man sich natürlich dazu verhalten. Und dann haben wir das angenommen und wir haben dann im November getagt, beschlossen, okay, wir nehmen uns dem Thema an. Und dann haben wir versucht, natürlich auch relativ zügig diese Stellungnahme zu erstellen, damit es eben nicht eine Konkurrenz wird zu der Expertenkommission, sondern dass man sich auch gegenseitig so ein bisschen aufeinander Bezug nehmen kann. Und dadurch, dass ich in beiden Gremien war, wir sind natürlich in beiden Gremien der Vertraulichkeit gebunden. Das hat es immer so ein bisschen komplizierter gemacht. Aber auf der anderen Seite will man ja nicht hinterher noch was zur Ethik sagen, sondern eigentlich dafür sorgen, dass das ein bisschen früher mitgedacht wird.
Was sind die wesentlichen Ergebnisse dieser Stellungnahme?
Die wesentlichen Punkte sind, dass wir uns für ein risikobasiertes Schutzkonzept mit altersgerechten Beschränkungen spezifischer Inhalte und Funktionen eingesetzt haben. Und das ist mir auch nochmal wichtiger als das, was in den Medien auch häufig dann rezipiert worden ist, dass man gegen ein Social-Media-Verbot sei. Uns ging es ein Stück weit darum zu sagen, was sind denn Maßnahmen, mit denen man Kinder und Jugendliche effektiv schützen kann und wie können wir insgesamt die digitale Welt besser gestalten, sodass nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern alle darauf ein bisschen sicherer sich bewegen können. Und deswegen haben wir auf der einen Seite gesagt, es gibt auf europäischer Ebene den Digital Services Act, der ist seit einem Jahr in Kraft und an den muss man andocken und den muss man aber effektiver umsetzen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen erstmal vorgeschlagen, wie man das konkretisiert, wie man das einfach durchsetzt, stärker macht, damit der auch wirklich wirkt, weil man muss sich halt klar machen, wenn man die Plattform angehen will und das muss man, wenn man Kinder und Jugend online schützen will, dann reicht es irgendwie nicht, dass man alle möglichen Sachen ausschließt, sondern man muss im Grunde genommen bei diesen Plattformen ansetzen und das können wir in Europa halt nur über die Europäische Kommission, weil die sozusagen gesetzlich verantwortlich ist, diese Plattformen zu adressieren. Das heißt, selbst nationale Verbote müssten über Brüssel exekutiert werden. Und das wird manchmal auch so ein bisschen gerne nicht wirklich berücksichtigt. Deswegen war uns das ganz wichtig zu sagen, bitte macht das vernünftig, macht es auf europäischer Ebene, weil nur da kann es wirksam sein.
Ach, okay. Das heißt also sozusagen, nationale Verbote hätten gar keine Wirkung an dieser Stelle.
Also was passieren würde, nationale Verbote können funktionieren bei allen Aspekten, die meinetwegen was mit Schulen zu tun haben, auf Länderebene oder, ne? Also sozusagen da kann ich natürlich, wenn ich sage, ich will jetzt ein Verbot der privaten Nutzung von Handys in Schulen, das kann ich sehr wohl auf Länderebene machen. Aber alles, was die Plattformen adressiert, wo man sagt, die müssen bestimmte Dinge tun, was wir eigentlich wollen, das geht nur auf europäischer Ebene. Und selbst wenn jetzt tatsächlich dann Frankreich, Spanien, Deutschland, was auch immer, unterschiedliche Regelungen haben, fallen die unter den Digital Services Act. Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, gibt es halt Vollharmonisierung. Das heißt, die Nationalstaaten dürfen da gar nicht direkt die Plattform angehen, sondern müssen über Brüssel und dann im Zweifelsfall über Dublin gehen, wo dann sozusagen diese Plattformen sitzen. Und was sozusagen wirklich für uns ein sehr negatives Szenario war, wäre ganz viele unterschiedliche nationale Regelungen, die dann alle aber europäisch exekutiert werden müssen, was ein totaler Flickenteppich ist und ein Garant dafür, dass dann gar nichts passiert.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass wir die psychischen Auswirkungen digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche, was ja ein Schwerpunkt ist, auch bei dieser Untersuchung, ja, immer noch unterschätzen?
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Auswirkungen deutlich, also wir haben das ja auch versucht darzustellen in so einem Sachstand. Wir konnten ja auch profitieren von dem Sachstand der Expertenkommission vom Ministerium, weil wir das rezipieren konnten, groß sind. Und dass natürlich viele von diesen Funktionen sozialer Medien auch genauso gebaut sind, dass sie die Schwachstellen von Menschen und dementsprechend natürlich auch von Kindern und Jugendlichen rausfiltern. Und deswegen haben wir mitnichten gesagt, das soll sich nicht ändern, ganz im Gegenteil, sondern gesagt, nee, ganz viele von diesen Features, von diesen Funktionen, von diesen Inhalten sind auch nichts für Kinder und Jugendliche. Und wir haben beispielsweise auch gesagt, dass alles das, was diese süchtig machenden Funktionen, also diese Funktionen, die zu einer exzessiven Nutzung anreizen, wie sowas Endless Scrolls, diese Push-Notifikationen, also all das, was uns permanent immer dazu führt, dass wir dauernd aufs Handy schauen, und zwar nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, dass die für alle verboten gehören. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, wenn wir bestimmte Funktionen verhindern, dann müssen wir nicht Kinder von bestimmten Aspekten ausschließen. Das gilt nicht für alles, aber für diesen, ne, für diesen Aspekt. Und da gibt es auch Hebel bei diesem europäischen Gesetz, die man nutzen könnte, um zu sagen, wenn man sagt, das ist ein systemisches Risiko für die gesamte Bevölkerung, dann kann man das auch verbieten. Es ist alles schwer durchzusetzen gegen diese Plattform, aber man muss es, glaube ich, trotzdem angehen.
Also man bezieht sich da eher nicht mehr auf die Symptomatik, dass eben nur Kinder und Jugendliche betroffen sind, sondern man geht tiefer, dass man sozusagen die Ursachen grundlegend versucht einzudämmen.
Genau, ich glaube, was also gerade Leute, die irgendwie, wir hatten ja auch, es gibt ja wirklich viel Forschung schon auch seit 20 Jahren zu sozialen Medien, ja, und auch ganz viel dazu, dass viele Probleme ihre Ursache in den ökonomischen Grundlagen dieser Plattformen haben, die natürlich sich dadurch finanzieren, dass wir viele Datenspuren hinterlassen und dass wir möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Und wenn das Problem ist, muss man sich nicht wundern, dass alle Features so gebaut sind, uns möglichst da rein zu lullen, dass wir möglichst viel Zeit darauf verbringen. Das heißt, wir müssen da im Grunde genommen ansetzen, um sowohl Kinder und Jugendliche zu schützen, aber auch alle anderen. Und natürlich gibt es bestimmte Bereiche, wo wir gezielt sagen wollen, das können Erwachsene machen, aber Kinder nicht. Die gibt es auch noch. Ja? Aber gerade diese süchtig machenden Funktionen, haben wir gesagt, sind eigentlich ein Problem für alle und gehören verboten. Und es gibt einen Hebel im Digital Services Act, das zu tun.
Okay, da sprechen Sie ja sozusagen die Aufmerksamkeitsökonomie der Plattformen an. Für alle Hörerinnen und Hörer, wir verstehen unter der Aufmerksamkeitsökonomie ein Geschäftsmodell, bei dem die Aufmerksamkeit von Menschen zur wertvollsten Ressource wird. Das Ziel ist es, die Anwenderinnen und Anwender so lange an eine App oder Ähnliches zu binden, wie es geht. Unternehmen wie TikTok, Meta, also Instagram, WhatsApp, Facebook und so weiter, YouTube und Snapchat verdienen ihr Geld hauptsächlich mit Werbung, Daten, Informationen zum Nutzungsverhalten etc. Ist das Internet im Jahr 2026 grundsätzlich noch immer eine Welt, die vor allem für Erwachsene und Geschäftsmodelle gebaut wurde und nicht für Kinder?
Ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich.
Ja.
Da ist überhaupt keine, also die digitale Welt ist nicht gebaut als ein Ort für Kinder und Jugendliche. Das ist mittlerweile einfach eine Plattform, die durchzogen ist von grundlegenden, von den Verwerten von Datenspuren, was sozusagen die Kehrseite ist von all den freien Umsonst-Services, die wir so nutzen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass natürlich viele der Probleme, die wir sehen, und Kinder- und Jugendschutz ist der eine, aber auch alle Diskussionen, die wir haben um, weiß ich nicht, Polarisierung und Fragmentierung und sozusagen, dass sich immer Inhalte auch stärker verbreiten, die besonders aufwühlend sind, die viele Klicks, die viele Likes bekommen, dass die Headlines von Nachrichten super catchy gemacht sind. Das ist alles sozusagen dem geschuldet, dass es darum geht, die Aufmerksamkeit zu generieren. Und natürlich, selbstverständlich ist das ein Grundproblem dieser digitalen Technologien, aber eben jetzt nicht seit 2 Jahren, sondern seit über 10 Jahren. Ja? Also es gab halt irgendwann einfach eine Bewegung weg von diesen frühen Visionen, die wir hatten, der freien Beteiligung online hin zu einer sehr, sehr stark vermarkteten, ökonomisch unterlegten Online-Welt.
Ja, und sind wir dann als Gesellschaft lange oder zu lange davon ausgegangen, dass Kinder sich einfach an diese Systeme anpassen können oder haben wir zu spät reagiert?
Ja, mit Sicherheit haben wir zu spät reagiert. Also ich arbeite in diesem Bereich seit über 20 Jahren und deswegen ist es für mich auch manchmal so ein bisschen irritierend, dieser wahrgenommene Aha-Moment, als wäre jetzt der Politik auf einmal aufgefallen, dass da irgendwas schiefläuft und man sich irgendwie denkt, so, also Entschuldigung, wo wart ihr einfach die letzten 15 Jahre? Ja? Also, und nochmal, also mir geht es darum zu sagen, ich will jetzt nicht in die eine Kerbe rein, sozusagen, und nur negative Dinge deutlich machen. Das Internet ist natürlich trotzdem auch der Raum, wo Leute Informationen finden, wo sie sich verknüpfen können mit anderen Leuten, wo sie Austausch betreiben können. Aber wir machen das alles auf dieser ökonomisch konturierten Grundlage. Ja? Das heißt, vieles von dem, wo wir gerne Alternativen hätten, die vielleicht weniger sozusagen auf dieser Datengrundlage funktionieren, aber wir haben uns halt daran gewöhnt, dass wir für ganz viele Services nichts bezahlen, also nichts bezahlen im Sinne von Geld bezahlen und stattdessen mit unseren Daten. Und das ist die Ursache von vielen dieser Probleme. Nur daran will Politik ganz überhaupt nicht so gerne ran, nämlich daran, diese ökonomischen Grundlagen von diesen Datenmärkten zu erschlagen, weil das nämlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch heißen würde, dass man viele Umsonst-Services nicht mehr hätte. Und das ist aber im Grunde genommen der Kern von vielen Problemen, die wir sehen.
Okay, das hieß ja also auch, dass vielleicht gar nicht nur Kinder- und Jugendschutz, sondern eben auch überhaupt Schutz der Gesellschaft zu einem ökonomischen Gut geworden ist. Dass es Verhandlungsmasse ist sozusagen an vielen Stellen.
Ja klar, also ganz viele Sachen, die wir machen, sind so ein bisschen Heftpflaster auf grundlegenden Problemen, Symptombekämpfung. Und ich glaube, das sehen wir an ganz vielen Stellen, weil es natürlich auch schwierig ist, da Alternative oder zumindest es ist nicht es ist nicht so leicht, einerseits sich gegen mittlerweile sehr mächtige Player durchzusetzen und auf der anderen Seite auch Alternativen zu entwickeln, die ausreichend skalieren, dass Nutzerinnen und Nutzer da auch hingehen. Und das geht in bestimmten Bereichen, finde ich gerade im Kinder- und Jugendschutz teilweise noch ein bisschen besser. Es gibt ja Angebote für Kinder, sowas wie, also jetzt mal ganz, wenn wir bei Kindern bleiben, Kika oder ähnliches, wo halt weniger werbebasiert, also das eben nicht werbebasiert funktioniert, wo Eltern sozusagen sicherer ihre Kinder einfach schauen lassen können und nicht glauben müssen, dass alle naselang sich irgendwie durch YouTube irgendwelche anderen Videos da in den Feed reinmogeln. Ich will nur sagen, es gibt diese Alternativen, aber die kommen halt aus dem Nichts und die kosten Geld, weil sie eben sich nicht über dieses datenfinanzierte Modell finanzieren.
Ja, und da sprechen Sie auch einen ganz guten Punkt an. Ich erlebe das auch in meinen Vorträgen oder in meinen Workshops mit gerade mit Eltern zusammen, dass sie sich gar nicht darum kümmern, was es für Angebote für Kinder oder für Jugendliche gibt, sondern einfach davon ausgehen, nur weil die Gesellschaft oder ein Großteil der Gesellschaft sich eben eher auf Social Media stürzt, sie gar nicht überlegen, was kann ich meinem Kind denn Gutes tun. Das ist auch ein Thema. Da muss man viel Awareness schaffen, damit die Eltern da auch einfach eine gute Orientierung bekommen. Für mein Verständnis, und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich persönlich bei den Handlungsempfehlungen aus der Expertenkommission des Bundesministeriums etwas konkretere Ansätze erwartet hätte. Deutscher Ethikrat, würde ich immer sagen, macht übergeordnete Handlungsempfehlungen, dass Politik, Wirtschaft und Ähnliches eben funktionieren. Bei der Expertenkommission hätte ich mir etwas Konkreteres gewünscht und vor allen Dingen auch vielleicht mal eine klare Stellungnahme zum Thema Social Media ab 16 Jahren, weil das einfach sehr stark in Diskussion ist, weil viele Länder eben auch diesem Ansatz folgen. Und ich hätte mir das gewünscht, da immer mehr Studien auch aufzeigen, wie besorgniserregend der ermittelte Zustand bei Kindern und Jugendlichen ist. Und weil wir eben auch in vielen Workshops mit Kindern und Jugendlichen erkennen, dass viele Kinder belastet sind. Einmal durch das, was sie erleben, also was sie sehen, was sie hören, wie sie behandelt werden und dass sie auch von vielen Dingen eben gar nicht mehr loskommen. Aha. Warum spricht sich auch der Ethikrat nicht für ein generelles Verbot sozialer Medien aus?
Also ich versuche es mal kurz zu fassen und ich fange jetzt mal mit dem Ethikrat an, weil natürlich dadurch, dass ich in beiden Gremien war, ist auch in der Expertenkommission gibt es ja eine Gabel, also sozusagen wo ein Teil der Expertenkommission sagt Verbot ab 13 und ein Rest und der andere Teil eben den gleichen risikobasierten Ansatz wie den des Ethikrats verwendet. Und ich will kurz erklären, warum ich glaube, dass ein Social-Media-Verbot nicht nur ab 16, sondern auch ab 14 gleichzeitig zu breit und zu eng gedacht ist. Was ich damit meine ist, es ist einerseits viel zu kurz gegriffen in folgender Hinsicht. Ein Social-Media-Verbot geht es ja nur um das Verbot, sich zu registrieren bei klassischen Anbietern wie TikTok, Instagram, was auch immer. Also man geht davon aus, dass es eine bestimmte Klasse von Anwendungen gibt, nämlich diese Art von Anwendung, die besonders problematisch sind für Kinder und Jugendliche. Das ist der erste Trugschluss meiner Meinung nach. Weil, wenn man sich nämlich diese Risiken für Kinder und Jugendlichen anschaut, bei der Europäischen Kommission sind sie so geclustert als diese 5C-Risiken mit Kontaktrisiken und Kommunikationsrisiken und Conduct und so weiter, dann muss man ja klar machen, diese Probleme gibt es nicht nur bei TikTok, Instagram und Co., sondern auch bei ganz vielen anderen Anwendungen. Erstens, ne? Selbst bei Spotify, bei Roblox, bei allen möglichen Sachen habe ich offene Chatfunktionen, wo Leute sozusagen Kinder und Jugendliche kontaktieren können für Cyber-Grooming. Ja? Das heißt, erstens, es hängt an den Features und nicht an der Klasse der Technologien. Ja? Generative KI ist das nächste Problem. Viele von diesen Aspekten, die zu exzessiver Nutzung, zu Abhängigkeiten, zu ähnlichen Sachen, haben wir durch Chatbots und generative KI nochmal gegebenenfalls stärker als durch soziale Medien. Das heißt, Punkt 1, soziale Medien ist viel zu eng, weil es geht nicht um eine Klasse von Anwendungen, sondern um Features, die wir in ganz vielen digitalen Technologien haben. Schaue ich nur auf soziale Medien, habe ich den Blick nicht auf diese Technologien und im Gegenteil gegebenenfalls das Problem, dass wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr mit ihren Freunden über soziale Medien kommunizieren können, sie stattdessen sich den Chatbots zuwenden mit gegebenenfalls noch problematischeren Auswirkungen. Das ist der Punkt 1. Ja, zu sagen, Social-Media-Verbot ist viel zu eng gedacht. Die Probleme entstehen auf allen möglichen Plattformen, die überhaupt nichts notwendigerweise nur mit sozialen Medien zu tun haben und diese technische Welt ist mittlerweile viel komplizierter, diese Tools hängen alle zusammen und es gibt überhaupt nicht nur noch diese Kategorie. Das Zweite ist, alles, wofür ich mich nicht registrieren lassen muss online, ist sowieso nicht erfasst. Das heißt, das kann mir passieren, dass wenn ich YouTube mit dem Kinder- und Jugend konfigurierten Zugang mir anschaue, YouTube Kids, dann falle ich unter Kinder- und Jugendschutz. In dem Moment, wo ich nicht mehr so einen registrierten, sondern einfach nur so frei bei YouTube, falle ich nicht mehr an Kinder- und Jugendschutz. Heißt, wir haben vielleicht das Problem, dass Kinder dann genau ausweichen in die noch ungeschützteren Räume. Das ist das zweite Problem. Ja. Das dritte Problem ist tatsächlich, dass auf der anderen Seite soziale Medien und diese Technologien aber nicht nur Orte sind, von denen Kinder geschützt werden müssen, sondern wo sie auch Teilhabe und Befähigung erfahren. Teilhabe im Sinne von, was wir wissen, ist, dass Kinder und Jugendliche, also vor allem auch bis 24-Jährige, soziale Medien als ihren primär bis einzigen Zugang zu Nachrichten und Ähnlichem haben, obwohl sie ihnen nicht vertrauen. Das heißt, solange wir keine Alternativen haben, beschneiden wir Kinder und Jugendliche von auch einer ganz wichtigen Zugangsquelle zu Informationen und auch zu ihren Kontakten und Freunden. Das heißt, was wir ja eigentlich haben wollen, ist, wir wollen ja nicht Kinder und Jugendliche rausschmeißen aus der digitalen Welt, sondern wir wollen bessere und sichere Räume. Und der Weg dahin ist zu sagen, wir müssen im Grunde genommen für Kinder und Jugendliche all diese schädlichen Inhalte und Features ausschließen. Das heißt, nicht Kinder ausschließen von der digitalen Welt, sondern Sorge tragen, dass diese Features automatisch abgestellt werden, wenn sichtbar ist, dass jemand ein Kind oder ein Jugendlicher ist. Und wie das genau dieses Sichtbarmachen von jemand ist Kind oder Jugendlich, da haben wir natürlich auch was zugesagt.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil häufig ja auch eine Analogie gebildet wird zum Straßenverkehr, dass man einfach sagt, okay, Teilhabe am Straßenverkehr ist natürlich auch sehr wichtig. Dennoch haben wir da ja auch Verbote, dass man einfach sagt, okay, ich darf erst mit 18 Auto fahren, einen Führerschein machen, das heißt, ich habe eine Qualifikation dazu und vorher darf ich es nicht. Das ist ein risikobasierter Ansatz, dass man einfach sagt, okay, dafür Kinder mit 5 Jahren können noch kein Auto fahren, das ist zu gefährlich. Und das hinkt zwar ein bisschen, aber ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, dass man hier einfach Grundlagen schaffen muss, um genau dieses Ökosystem eben auch bearbeiten zu können, zu sagen, okay, wir schaffen erstmal sichere Grundlagen, um andere Leute besser befähigen zu können. Das hieß ja also eben auch, jetzt wieder die Analogie zum Straßenverkehr, dass wir den Straßenverkehr sicherer machen müssen, damit mehr Leute gesund daran teilhaben können. So verstehe ich das dann.
Das stimmt, aber der Vergleich spricht eigentlich für unser Modell. Warum?
Ja, das meine ich damit, ganz genau.
Genau, weil Sie sagen ja nicht, Kinder bis 14 dürfen nicht auf die Straße, sondern wir wollen die Straße sicher machen und sie sollen mit den Eltern fahren. Das ist ja total interessant. Das ist genau dieses Modell zu sagen, wir wollen ja nicht sagen, weil der Straßenverkehr so gefährlich ist, dürfen Kinder nicht mehr das Haus verlassen, sondern wir sagen, nee, die Straßen müssen sicherer gemacht werden, die Eltern müssen irgendwie gucken, dass die Kinder angeschnallt sind, ja. Und zum anderen ist es natürlich so, dass auch viele Sachen, die natürlich im Analogen noch mal einfacher auch zu verbieten sind, im Digitalen total schwierig zu verbieten sind. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal drauf, ne? Weil das sozusagen, was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn Leute dann sagen, ja, aber das Verbot, das ist halt mal wirklich, da tut sich dann wenigstens was. Dann denken wir so, ja, dann hat man aber vielleicht auch einfach gar keine Ahnung von der digitalen Welt, weil man braucht genau 3 Minuten, um sich einen VPN-Client irgendwie zu installieren. Und ich meine, Jugendliche mit 14 bis 16 sind die Ersten, die sofort wissen, wie sie das Verbot umgehen. Und das ist halt in der analogen Welt noch mal schwieriger als in der digitalen, weil ich muss mir nur eine Software runterladen. Und das hat man auch in Australien gesehen, dass in dem Moment, wo das Verbot kam, gab es einen riesen Anstieg von diesen VPN-Clients, mit denen ich, das sind kleine Tools, Software-Systeme, mit denen ich sagen kann, ich bin ja gar nicht in Deutschland, sondern in Curaçao. Und hier gilt das Gesetz nicht und deswegen kann ich irgendwie genauso wie vorher in den sozialen Medien sein. Also man muss sich halt klar machen, dass auch die Frage ist, wie funktioniert sowas. Aber das Straßenbeispiel ist natürlich tatsächlich eins, was eher für so einen risikobasierten Ansatz spricht.
Ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, VPN steht für Virtual Private Network. Und wenn ich so ein Tool oder diese Technologie nutze, kann ich sozusagen meinen realen Standort verschleiern und kann dadurch fingiert in einem anderen Land sozusagen auftauchen und bestimmte Sachen dann eben nutzen. Dass man eben sagt, wie zum Beispiel in Australien, wie es ja gerade der Fall ist, dass dort die Jugendlichen so einen VPN-Client nutzen und eben dann nicht mehr geortet oder einem Land zugeordnet werden können. Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Und ich finde auch, dass eben genau bei dem Straßenverkehr geschaut werden muss, dass man ihn kindgerechter macht. Genauso jetzt auch alle Medien, die wir übers Internet kennenlernen und. Da kommt noch einiges dazu. Sie hatten jetzt eben schon das Thema AI angesprochen. Also künstliche Intelligenz, Komponenten, die auch in sozialen Medien vorherrschen oder auch einfache Chatbots, die dort genutzt werden können, die Kinder und Jugendliche frei nutzen, ihre AI-Companions, also ihre KI-Partner sozusagen, sich selbst konfigurieren können, die sie als Lebenscoach zum Beispiel auch nutzen, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn. Und auch da zeigen Studien ja auch, dass diese Companions einen negativen Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen haben können, gerade dann, wenn auch die Fähigkeit, Niederlagen einzustecken oder auch die Fähigkeit, Fehler zu machen, dadurch verringert wird und wir sozusagen dafür das normale Leben gar nicht mehr so richtig ausgestattet werden. Sie sprachen jetzt eben ja schon mal den Digital Service Act an. In Ihrer Stellungnahme beschreiben Sie sehr gut und nachvollziehbar, auf welchen Ebenen Handlungsbedarf besteht. Viele Menschen wissen gar nicht, dass die EU mit dem Digital Service Act bereits ein sehr mächtiges Instrument geschaffen hat. Der DSA beschreibt schon viele Schutzmaßnahmen für Kinder, die große Online-Plattformen erfüllen müssen, wie zum Beispiel Verbot personalisierter Werbung oder höhere Sicherheitsstandards bei Voreinstellungen, Maßnahmen gegen schädliche Inhalte, leichtere Melde- und Beschwerdewege, Transparenz bei Algorithmen, also auch was KI angeht und Ähnliches. Ist der DSA aus Ihrer Sicht das wichtigste Werkzeug für den Schutz von Kindern im Internet? Erst einmal?
Also es ist zumindest der Hebel, den wir in Europa haben, gegen die Plattformen selber vorzugehen. Ich glaube tatsächlich, dass Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt ganz viele Komponenten hat, die jenseits dessen sind, dass man diese Plattformen reguliert. Aber wenn es um sozusagen die Veränderung der Plattformen geht, dann ist das der Hebel, den wir haben. Und es ist insbesondere der Artikel 28. Und da ist es tatsächlich so, man muss sich klar machen, diese vielen Komponenten, die Sie jetzt erwähnt haben, also diese vielen Sachen, die dann abgestellt werden müssen, da gibt es ergänzende Leitlinien zum DSA, in denen stehen die drin, die sind aber nicht verpflichtend, sondern im DSA steht nur drin, nach Artikel 28, dass da Kinder und Jugendliche geschützt werden, aber es ist nicht im Gesetz selber ausbuchstabiert, was das genau alles umfasst. Und das ist ausbuchstabiert in so Leitlinien, es sind so Art Interpretationshilfen und was eine Empfehlung war, dass wir gesagt haben, diese Empfehlungen, diese Leitlinien, die müssen mit verbindlich gemacht werden und in das Gesetz aufgenommen werden, damit sich dann eben nicht darum rumgedrückt werden kann, zu sagen, was heißt das denn genau, was bedeutet das, sondern dass gesagt wird, nee, es heißt genau, folgende Features dürfen tatsächlich nicht verfügbar sein, wenn Kinder und Jugendliche diese Plattform nutzen.
Und arbeiten solche Konzerne wie Meta oder YouTube oder Google schon an den Maßnahmen, die dort gefordert sind?
Also ich glaube, also man muss sich, glaube ich, klar machen, ist, bei diesen Plattformen funktioniert nichts von alleine. Ja? Also sozusagen, die werden sich nur dann bewegen und diese Features abstellen, wenn es richtig harte Strafen gibt. Das heißt, man kommt denen nur bei mit Klagen und mit harten Strafen. Und das haben wir bei anderen Rechtslagen auch. Wenn man da nur drum bittet und sagt, sie sollen das gerne machen, dann ist das irgendwie so ein bisschen Larifari und nichts passiert. Und dementsprechend muss ich klar machen, dieser Digital Services Act ist erst seit einem Jahr in Kraft. Es müssen Klagen kommen, die dann eben auch das die sozusagen dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Ich glaube schon, dass es Momentum gibt, dass es da jetzt was passiert, durch diesen verstärkten internationalen Druck, auch aufgrund von ersten Klagen, die Meta und Google und Co. erreicht haben, wo auch in den USA geklagt wurde, dass Meta verantwortlich ist dafür, für Abhängigkeiten, für Sucht von Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, der Weg ist über Klagen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen langatmig, ist es auch ein Stück weit, aber in dem Moment, wo man nicht vorher Dinge zulassen lässt, muss man halt hinterher den Weg der Klage gehen. So ist das nun mal leider in dieser Funktion. Aber ich glaube, das ist der Hebel, den wir haben. Gegebenenfalls kommen noch andere Gesetze, die man auch heranziehen kann, wie der Digital Fairness Act und so weiter. Also wir haben noch andere Möglichkeiten von Handhabe. Es gibt natürlich auch auf der nationalen Ebene Medienstaatsvertrag, wo es eben auch darum geht, wie man den sozusagen um Jugendschutzfragen noch verbessern oder andersrum. Der kümmert sich um Kinder- und Jugendschutz, aber da ist zum Beispiel KI-Technologie noch nicht im ausreichenden Maße abgebildet. Das heißt, es gibt nicht nur ein Gesetz und wir haben das versucht auch ein bisschen zu skizzieren, was ist die Rechtslage auf Länderebene, auf Bundesebene, auf EU-Ebene, aber es ist wichtig zu wissen, welcher Akteur kann was tun und wenn wir sozusagen Veränderungen bei den Plattformen wollen, dann ist der DSA einfach das, was wir da verwenden müssen.
Und der DSA ist ja wahrscheinlich auch so gebaut, dass man immer wieder Anpassungen dort vornehmen kann, je nach technologischer Entwicklung.
Genau, das ist ganz wichtig, weil deswegen haben wir uns auch für diesen DSA und diesen risiko- und featurebasierten Ansatz stark gemacht, weil wir gesagt haben, das Problem ist nicht, dass es eine bestimmte Klasse von Technologien gibt. Das kann irgendwie in einem Monat oder in einem Jahr schon wieder was ganz anderes sein, sondern man muss eigentlich darauf gucken, welche Features, welche Inhalte sind die Risiken für Kinder und Jugendliche verursachen und an denen muss man ansetzen und nicht daran, weil sonst haben wir die Diskussion, was ist ein soziales Medium, was ist keins, reden wir auch über WhatsApp, worüber reden wir nicht, reden wir über unregistriert und so weiter und so fort. Ja? Und um das zu umgehen, wenn man sagt, nee, aber ihr habt folgendes Feature und deswegen ist es ganz egal, egal, ob ihr euch soziales Medium oder sonst wie nennt, dieses Feature ist das Problem und entweder ihr stellt es ab oder ihr kriegt eine Strafe. Und das ist dann tatsächlich schärfer und auch besser geeignet, um so eine Entwicklung von Technologien Rechnung zu tragen.
Wie sähe denn bestenfalls TikTok aus in 1, 2, 3 Jahren? Also welche Sachen ständen noch zur Verfügung? Was muss man sozusagen reduzieren oder eindämmen?
Also das Problem ist natürlich bei, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, ja, es ist durchaus möglich, dass bei so einem risikobasierten Ansatz Kinder und Jugendliche auf TikTok oder Snapchat am Ende gar nicht drauf kämen, weil die Features so gestaltet sind, dass wir sagen, das ist nicht kinder- und jugendfreundlich. Ja, also um das mal deutlich zu machen, wir sagen ja nicht, es gibt keine Altersgrenze, sondern wir sagen nur, wir machen die an den Features fest und nicht an der Klasse. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Natürlich müsste gerade bei TikTok und Snapchat sich wahnsinnig viel ändern, damit die kinder- und jugendschutzfreundlich sind, weil deren ganzen Grundprinzip besteht ja darauf, auf diese Aufmerksamkeitsökonomie, diese Endless Scrolls. Wenn man sagt, Endless Scrolls müssen abgestellt werden, ja, Notifications müssen abgestellt werden, sozusagen Kontaktmöglichkeiten durch Fremde müssen abgestellt werden, dann würde das natürlich dazu führen, dass gerade diese Angebote sich extrem stark verändern würden, ja, und gegebenenfalls überhaupt nicht in dieser Form zugänglich wären für Kinder und Jugendliche. Nur auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht Anbieter, Plattformen, Messenger-Dienste, Angebote spezifisch für Kinder und Jugendliche, die all diese Features nicht haben und die dann aber völlig frei verfügbar sind für Kinder und Jugendliche. Das könnte ja auch den Anreiz schaffen, dass es Angebote gibt. Natürlich muss man sich auch da klar machen, um nicht naiv zu sein, wer finanziert die? Ne? Öffentlich-rechtlich ist da zum Beispiel ein möglicher Hebel für bestimmte Angebote. Aber tatsächlich ist genau die Frage, wenn man das ernst nimmt und all diese Features, die gefährlich sind, ausschließt, dann würden TikTok und Instagram für Kinder und Jugendliche komplett anders aussehen.
Ja, gibt es solche Ansätze zu überlegen, dass man auf vielleicht auf europäischer Ebene gesunde oder gesündere soziale Medien entwickelt und anbietet?
Also es gibt ja zumindest soziale Netzwerke, die nicht so stark über diese Datenökonomie funktionieren, sowas wie Mastodon oder ähnliches. Also man muss ja klar machen, es gibt ja sozusagen auf der Ebene der Netzwerke gibt es Alternativen. Da sind immer noch nicht alle Probleme ausgeschaltet, ja, weil ich ja gegebenenfalls immer noch Inhalte habe, die problematisch sind und so weiter und so fort. Aber ich will nur sagen, es gibt Alternativen zu diesen marktgetriebenen Logiken. Es gibt natürlich auch Messenger-Dienste, die beispielsweise wie Signal oder Threema, die eben nicht Nutzerdaten verkaufen, keine Profile erstellen. Nochmal, auch das heißt nicht, dass ich nicht als Nachricht über Signal genau die gleichen problematischen Inhalte zugespielt bekommen kann wie über WhatsApp. Aber ich will nur sagen, man muss immer gucken, auf welcher Ebene man da schaut. Ja, schaut man über die Features, schaut man über die Funktionen, schaut man über die Inhalte. Aber da gibt es tatsächlich Ansätze.
Ja, vielleicht noch zur Erklärung. Signal ist auch ein Messenger-Dienst, vergleichbar wie WhatsApp, aber eben halt nicht datengetrieben und auch nicht einem kommerziellen Zweck unterliegen. Und ist stiftungsorientiert, hat ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau, einen sehr hohen Anspruch an Datenschutz. Und dann haben wir noch Threema, das ist eine europäische App, also kommt aus der Schweiz und hat einen sehr hohen Sicherheitsstatus. Rein theoretisch könnten wir alle mal eben umsteigen und wären damit sicherer unterwegs. Natürlich nicht, was den Content angeht, aber zumindest schon mal, was die umfassende Technologie dahinter eben angeht. Und es machen nur wenige, weil das soziale System so gestrickt ist, dass eben genau diese kommerziellen amerikanischen Unternehmen weiter unterstützt werden. Das ist etwas, darüber sollten wir nachdenken als Gesellschaft. Ich möchte noch einen anderen Aspekt einmal ansprechen. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie neben dem Schutz und der Teilhabe auch immer wieder von Befähigung. Das ist die dritte Dimension, die Sie dort betrachten. Und warum ist die Befähigung, warum ist sie so wichtig?
Ja, im Grunde genommen, also einerseits natürlich, das ist ein prinzipiell ein wichtiges Thema, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, die dann aufwachsen und neue Kompetenzen erwerben müssen, ist natürlich auch ist es noch viel notwendiger, dass sie auch befähigt werden, insgesamt in ihren, also digitalen Kompetenzen, aber auch ihren Lernkompetenzen, ihren sozialen Kompetenzen. Wir haben das auch ein bisschen breiter gefasst, ja, was diesen Befähigungsbegriff angeht. Wir haben es ja damit, viele von diesen Technologien und nochmal ganz spezifisch auch generative KI fordern ja auch Lernprozesse und soziale Prozesse raus. Also auf der einen Seite, wenn ich jetzt mal, um es mal negativ zu wenden, Lernprozesse delegiere an Chatbots, dann erwerbe ich bestimmte Kompetenzen gegebenenfalls nicht mehr. Das heißt nicht, dass man das nur so machen muss, aber es ist natürlich verführerisch, irgendwie, wenn man seine Hausaufgaben da schreiben lassen kann, dass man das macht. Das ist ein Problem. Oder wenn ich gegebenenfalls Chatbots als die angenehmeren Gesprächspartner habe. Die sind immer geduldig, die sind immer da, die bestärken mich immer. Und dieses Bestärken liegt natürlich auch darin, nochmal wieder in den ökonomischen Grundlagen. Ja, diese Plattformen wollen, dass wir möglichst viel Zeit mit diesen Dingern verbringen, möglichst viel Informationen hinterlassen, möglichst viel über uns erzählen und preisgeben, weil das natürlich alles der Profilbindung dient. Aber im Umkehrschluss ist es natürlich so, wenn ich so einen geduldigen Chatbot habe, der mich immer bestärkt, dann sind natürlich alle anderen Mitmenschen viel, viel unmöglicher im Vergleich. Und das hat dann auch Auswirkungen auf den Erwerb von sozialen Kompetenzen. Und das Dritte ist eben der Umgang mit digitalen Technologien selber, dass Kinder natürlich auch lernen müssen, wie sie mit diesen Technologien umgehen, weil unsere ganze Lebenswelt mittlerweile einfach durch digitale Technologien bestimmt worden ist. Und ich glaube, diesen Aspekten muss man Rechnung tragen, auch bei allen Maßnahmen, über die man nachdenkt.
Ja, da sind auch dann eben nicht nur die einzelnen Kompetenzfelder in der Medienkompetenz, so etwas wie Reflexionskompetenz, also das Bewerten meines eigenen Verhaltens gegenüber anderen Menschen. Das kann man auch auf das normale Leben natürlich, muss man das beziehen. Oder die Rezeptionskompetenz, Medien kritisch zu nutzen und die Sachkompetenz. Da geht eben noch vieles einher durch den Einfluss dieser Medien auf mein normales Verhalten, wie Lernkompetenz, soziale Kompetenz und so weiter. Was müsste, um hier die Kinder und die Jugendlichen besser befähigen zu können? Was müsste morgen in den Schulen passieren?
Morgen in den Schulen ist immer eine gute Frage. Ja. Also, ja. Weil sozusagen, was wir geschrieben haben, und zwar sowohl in der, was uns auch echt wichtig war, sowohl beim Ethikrat als auch bei der Expertenkommission, ist zu sagen, die Lösung kann jetzt nicht passieren, dass wir on top noch irgendwie so ein bisschen so ein Fach Medienkompetenz haben, sondern dass man im Grunde genommen, und das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen kontraintuitiv, dass wir gesagt haben, Schulen brauchen einfach mal ein bisschen mehr Freiraum und ein bisschen mehr Spielraum, um auch mal neue Dinge ausprobieren zu können. Im Moment ist es so, dass man das Gefühl hat, Schulen haben sowieso ächzen so unter so einer Last von, was sie alles nicht machen müssen und was sie alles abdecken müssen, sodass man das Gefühl hat, wenn man da jetzt noch was draufpackt, funktioniert es sowieso nicht. Sondern dass man eher mal sagt, man muss vielleicht auch mal ein bisschen ehrlicherweise ausmisten, muss auch mal sagen, welche Anforderungen stellen wir vielleicht nicht mehr, was kann auch mal sozusagen, was kann raus, ja, damit man auch mal einen neuen Spielraum hat über Medienkompetenz als sozusagen eine Grundlage, die in allen Fächern eine Rolle spielt, mitzudenken. Und man muss aber auch der Fairness halber sagen, diese Entwicklungen sind teilweise wahnsinnig schnell. Es ist auch nicht so einfach, da am Ball zu bleiben. Deswegen, ich glaube, dass irgendwie Schulen auch zunehmend vielleicht mit anderen Akteuren, gerade was so Medienbildung, Medienkompetenz betrifft, irgendwie zusammenarbeiten sollten. Ja, ansonsten hat man lauter veraltete Geräte mit veralteter Software, wo dann irgendwie auch diejenigen, die das unterrichten, selber weder wissen, was Snapchat, Instagram, geschweige denn ein VPN-Client ist. Also ich will damit nur sagen, ich glaube, da muss ich ziemlich grundlegend was tun, aber es muss auch der Raum geschaffen werden, damit Schulen einfach auch die Möglichkeiten haben, sich zu überlegen, wie sie das machen wollen. Und wenn wir halt sehr kleinteilig vorschreiben, was Schülerinnen und Schüler nicht alles gelernt haben müssen, in welcher Klasse, dann ist dieser Freiraum auch nicht da.
Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich erlebe viele Lehrerinnen und Lehrer so, dass sie überfordert sind, genau mit dieser Situation. Und zu verstehen, was treibt die Kinder und die Jugendlichen in den sozialen Medien. Es gibt Aufmerksamkeitsdefizite bei den Kindern, also die können sich nicht mehr 90 Minuten konzentrieren, weil eben aufgrund von digitalen Einflüssen eben sich das Verhalten einfach ändert. Und das ist unterschiedlich an allen Schulen. Und ich glaube einmal, dass auch Lehrerinnen und Lehrer besser geschult werden müssen in Bezug auf die Auswirkungen von Digitalisierung, von KI, von sozialen Medien und dass man dann situationsbezogen eher auf das, was gerade in der Schule passiert, eingehen kann. Was müsste morgen in den Familien passieren? Also auf den Eltern liegt natürlich schon eine große Last und die Eltern sind aber verantwortlich für den Schutz ihrer Kinder. Und was können wir da noch mehr tun?
Ich habe gerade überlegt, darf ich noch einmal kurz zur Schule? Ich habe nämlich tatsächlich was vergessen. Also wir haben natürlich einerseits diesen Freiraum und diese Fragen von ganzheitlicher Medienkompetenz und zum anderen haben wir natürlich uns tatsächlich auch für eine weitgehende Einschränkung der privaten Nutzung digitaler Endgeräte an Schulen eingesetzt. So, und das ist natürlich was man relativ zügig umsetzen kann. Wir haben jetzt erste Klassen sozusagen in Schulen, wo die Eltern bei der Anmeldung zum Gymnasium sagen können, sie wollen in eine handyfreie Klasse, wo sich die Eltern dann auch committen, um zu sagen, okay, dann kaufen wir dem Kind in den nächsten 2 Jahren auch kein Smartphone. Und wenn das alle machen, dann ist es erstmal freiwillig in dieser Klasse. Keiner wird gezwungen. Also ich will nur sagen, da könnten Schulen sogar tätig werden zum neuen Schuljahr, ohne dass sie irgendeine Veränderung der Rechtslage brauchen. Aber tatsächlich sprechen wir uns auch dafür aus, dass analog zu den bestimmten, in manchen Bundesländern ist das schon der Fall, Wir haben dezidiert auch gesagt, es geht nicht um die Nutzung privater Geräte, sondern um die private Nutzung. Warum? Was wir nämlich vermeiden wollten, ist, dass jetzt auf einmal heißt, es geht um Schulgeräte, dann sind die nicht gewartet, die funktionieren nicht und so weiter. Es ging uns einfach nur darum zu sagen, eigentlich sollte es der Schule, die Schule ein Raum sein, ein geschützter Raum, wo gelernt wird, wo es soziale Begegnungen gibt, wo die Kinder und Jugendlichen nicht permanent in den Pausen im Unterricht auf ihren Handys rumdaddeln. Und zwar, das heißt aber nicht, dass man diese Geräte nicht nutzen kann zu Lernzwecken, zu schulischen Zwecken. Das war uns im Grunde genommen wichtig. Ja? Aber ich glaube, das macht schon einen Riesenunterschied, wenn man einfach einen Großteil des Tages mal nicht mit diesen Geräten konfrontiert ist. Und das ist ein relativ eleganter, einfacher Hebel, ja, im Vergleich zu Social-Media-Verboten, weil man einfach sagt, nee, in diesem Zeitfenster, an diesem Ort, Schule ist ein geschützter Raum, da sind die Handys einfach mal größtenteils weg. Natürlich, wenn man sie braucht für schulische Zwecke, können die entweder die schulischen Geräte oder die privaten Geräte für was auch immer genutzt werden, aber sozusagen im Grunde genommen sind die ansonsten mal weg. Und allein das hat schon eine Entlastungsfunktion, auch für Fragen von Aufmerksamkeit, von wie lange kann ich mich auf Dinge konzentrieren, weil was man auch weiß, diese Handys sind so verlockend, wenn sie in der Tasche sind. Das wissen wir ja selber. Man guckt halt permanent drauf und ist dann abgelenkt. Und wenn die einfach mal weg sind, ermöglicht das auch neue Freiräume. Das wollte ich einfach nochmal hinterher schieben bei der konkreten Frage, was an Schulen getan werden kann. Ich komme aber jetzt zu den Eltern. Also wir haben tatsächlich in der Ethikrat-Stellungnahme den Eltern auch eine große Rolle zugewiesen. Oder nee, zugewiesen ist einfach völlig falsch. Eltern haben diese Rolle. Per Grundgesetz sind sie verantwortlich für die Erziehung ihrer Kinder. Und das inkludiert nun mal einfach auch die Mediennutzung. Das ist jetzt erstmal sozusagen vielleicht in erster Hinsicht ein bisschen, dass man sich denkt, ja, man würde sich aber auch erhoffen, dass beispielsweise ein Verbot Eltern entlastet von bestimmten Diskussionen, die sie haben. Ich verstehe das ein Stück weit auch. Unsere Sorge ist einfach auch gewesen, wir haben ja schon lange darüber geredet, warum das mit dem Verbot nicht so leicht ist, sondern machen es Kinder halt trotzdem und reden halt einfach auch nicht drüber. Also ich glaube, diese Entlastungsfunktion wird nicht im gleichen Ausmaß Sorge tragen. Was wir aber auch gesagt haben, ist, Eltern haben es natürlich auch wahnsinnig schwer, in dem Moment, wo die Plattformen so verführerisch sind, wie sie sind, mit ihren Kindern diese Konflikte da auszuführen. Deswegen ist es ja nicht zu sagen, Eltern sind verantwortlich, sondern gleichzeitig zu sagen, aber die digitalen Umgebungen müssen sich auch ändern. Und ein konkreter Punkt war auch zu sagen, was viele Eltern vielleicht kennen, auf den Endgeräten, auf den Handys ihrer Kinder können sie ja, und das machen viele bei kleinen Kindern, einschränken, wie lange sie Technologien, wie lange sie Medien nutzen dürfen und welche Medien sie nutzen dürfen. Das heißt, sie haben ja schon auf der Ebene der Endgeräte bei Apple oder bei Android die Möglichkeit zu sagen, Bildschirmzeit nur eine Stunde oder 15 Minuten oder nur für folgende App. Viele Eltern kennen diese Funktionen von Kinder- und Jugendschutz auf diesen Endgeräten gegebenenfalls nicht. Und zum Zweiten sind die oft wahnsinnig wenig nützlich und leicht zu umgehen. Also meine Tochter konnte das neulich auch fantastisch umgehen, hat irgendwo einen Knopf gefunden, wo drauf steht, ignoriere die Altersbeschränkung für 24 Stunden, wo ich mir dachte, fantastisch. Ja, in dem Moment, wo das geht, ist natürlich auch alles aus. Also das heißt, was wir auch gesagt haben, ist, Eltern müssen einerseits aufgeklärt werden, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt. Ja? Und zum Zweiten müssen diese technischen Möglichkeiten, mit denen ich die Dauer, aber auch die Nutzungsinhalte von Kindern beschränken kann, einfacher gemacht werden. Was auch klar ist, das ist, spricht auch dafür, das Alter eher niedrig einzusetzen, weil 14, 15, 16-Jährige, die sind halt viel schneller, dass sie da drum herum gehen können, als vielleicht Kinder, die irgendwie jünger sind, aber für die ist es irgendwie ganz entscheidend. Und was wir auch gesagt haben in Bezug auf Aufklärung, das haben Sie ja auch gesagt, dass viele Eltern darüber nicht informiert werden, gerade so die U-Untersuchung beim Kinderarzt, das ist sowas, wo man einfach alle Eltern bekommt, wo alle Eltern da sind. Und jetzt haben natürlich Ärztinnen und Ärzte genug zu tun, aber trotzdem schon dort Eltern zu sensibilisieren in Bezug auf ihre eigenen Medienkonsum, weil Kinder natürlich auch lernen, wenn Eltern selber die ganze Zeit auf das Handy schauen. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus, um das gleich vorwegzunehmen. Ja, also es geht, mir ist auch, glaube ich, uns war auch ganz wichtig zu sagen, das soll nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger passieren, sondern dass man Eltern versucht klarzumachen, warum diese Mediennutzung prinzipiell problematisch ist, dass sie schon von Geburt an für Kindergarten und so weiter das mit im Blick haben. Und dann kriegt man die Eltern halt sehr früh, dann muss es im Kindergarten weitergehen, dass irgendwie auch Kindergärtnerinnen mit Eltern über solche Themen reden in Grundschulen, damit das nicht eben erst so spät startet.
Ja, sehr spannend. Wir haben ein paar Podcast-Episoden auch mit Erziehungswissenschaftlern und Ärztinnen und Ärzten gemacht. Und es geht einmal schon auch darum, gerade dann, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dass sie halt erleben, dass so etwas wie Smartphones und Ähnliches bei den Eltern eine wichtige Rolle spielt. Und dann ist die Resonanz oder ein Resonanzfaktor an der Stelle natürlich auch so, dass das wichtig ist oder ein wichtiges Gerät ist neben meiner Existenz. Und das ist einmal ein Thema. Und wir erleben auch in den letzten Jahren eine Veränderung in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Aufgrund eines zu hohen Gebrauchs von digitalen Medien. Dass eben manche Kinder zur Einschulung gar nicht unbedingt ihre Muttersprache perfekt sprechen, dass sie motorische Fähigkeiten nicht so ausgebildet haben wie vielleicht Kinder von vor 10 Jahren. Und das ist natürlich auch ein Thema, was eine große Rolle spielt und dass sich die Eltern eben früh damit beschäftigen müssen, welche Auswirkungen irgendwelche Sachen eben auf ihre Kinder und auf die Entwicklung ihrer Kinder eben haben. Ich durfte vor ziemlich genau 2 Jahren eine Episode mit einer wissenschaftlichen Kollegin von Ihnen zum Thema Mensch und Maschine aufnehmen. Da ging es eben um KI. So ein Schwerpunkt waren eben dort auch die möglichen Risiken, die mit KI einhergehen. Ich finde, dass aktuell insbesondere nach dem Launch von ChatGPT im November 2022 die technologische Entwicklung exponentiell zunimmt und ich habe den Eindruck, dass Eltern gerade, was diese Entwicklungen angeht, im Bereich der sozialen Medien und weitere Themen, über die wir schon gesprochen haben, nicht mehr Schritt halten können, um zu verstehen, wie viele Dinge funktionieren. Schreiben wir heute Regeln für eine Welt, die es in 3 bis 5 Jahren möglicherweise gar nicht mehr so gibt?
Also was man auf alle Fälle sagen muss, ist, dass die Entwicklung wahnsinnig rasant ist und dass genau KI ein Thema ist, wo wir das Gefühl hatten, es wird viel zu wenig berücksichtigt bei dieser Diskussion, weil es wurde gerade in der öffentlichen Diskussion vor allen Dingen auf soziale Medien fokussiert, als wären das so Standalone-Technologien, die man irgendwie abtrennen könnte von dem Rest. Und das finde ich ein Riesenproblem. Meiner Wahrnehmung nach, und das ist auch ein großer Punkt in beiden Stellungnahmen vom Ethikrat als auch von der Expertenkommission, ist, dass KI genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass man auf der einen Seite bei solchen Companions, und deswegen gibt es in der Expertenkommission auch ein Verbot für diese Companions für unter 13, analog zu dem Social-Media-Verbot, dass man da sagen kann, diese spezifische Anwendung, die finden wir besonders problematisch und deswegen verbietet man die. Das Problem ist aber darüber hinaus, dass ja KI-Anwendungen, Chatbots, in alle möglichen Technologien eingebaut sind. Ja, also dementsprechend ist es ja mittlerweile der primäre Zugang zum Internet. Jetzt hat man 3 Jahre lang gesagt, generative KI in die Schulen, in die Hochschulen, in die Universitäten, alle sollen das lernen. Und jetzt muss man auf einmal sagen, vielleicht doch ein Problem, weil Kinder und Jugendliche das eben nicht nur zum Lernen und zum Informationssuchen nutzen, was auch noch andere Probleme mit sich bringt, sondern tatsächlich auch als Kommunikationspartner. Und die Frage ist tatsächlich, wie schränkt man das ein, wenn man auf Klassen von Technologien schaut und nicht auf bestimmte Features? Ja, und es geht einfach schon damit los, dass diese Chatbots in keinster Art und Weise reden müssen mit ich mach irgendwas. Es sind ja also sozusagen die Personalisierung von diesen Chatbots, die führt natürlich dazu, dass wir Menschen diesen Chatbots auch irgendwelche Emotionen, Bewusstsein, Verständnis zuschreiben, was die alle überhaupt nicht haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Sogmaschine insgesamt für Menschen. Also das sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche, die auf die Idee kommen, dass das ihre Freunde sind oder sie die heiraten wollen, sondern dass das für Kinder und Jugendliche in der Entwicklungsphase noch viel gefährlicher ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was aber viel schwieriger zu handeln noch ist, weil diese Systeme eben in alle möglichen anderen Softwareanwendungen integriert sind, sich jeder sein eigenes Sprachmodell bauen kann, das dementsprechend gar nicht über Plattformen funktioniert und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist mit der Grund, warum in der Öffentlichkeit vor allen Dingen auf soziale Medien fokussiert worden ist, weil das ist noch vergleichsweise einfach zu handeln, wenn man nur auf die Registrierung bei Instagram und TikTok guckt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann sind die Gefahren tatsächlich noch viel mehr an anderer Stelle.
Ja, das glaube ich auch. Ich würde Sie gerne mal in Ihrer Rolle als Wissenschaftlerin was fragen. Und zwar, was macht Ihnen mit dem Blick auf die nächsten 5 Jahre am meisten Sorgen in diesem Zusammenhang? Und was am meisten Hoffnung?
Also am meisten Sorgen machen wir, wenn ich jetzt wirklich mal nur als Wissenschaftlerin drauf gucke und jetzt mal so einen ganz spezifischen Blick auch auf Wissenschaft als Praxis sehe. Was mich im Moment total umtreibt, ist, dass wir ein Riesenproblem haben mit wissenschaftlicher Praxis. Ich weiß gar nicht, ob das die Zuhörerin, ich sage es jetzt, erzähl es trotzdem mal. Ja. Was ja, Wissenschaft funktioniert ja damit, Leute machen Studien, publizieren das und andere Wissenschaftler begutachten das. Ja. Durch Chatbots und generative KI haben wir eine Explosion der Einreichungen zu Konferenzen und Journals, sodass die Qualitätskontrolle nicht mehr funktioniert. Weil sozusagen wir natürlich einfach das Riesenproblem haben, dass ja irgendjemand prüfen muss, ob diese Journals vollständig KI-generierter Mist sind, ob sie durch KI unterstützt wurden. Aber sozusagen von diesen vollständig KI-generierten Mist über die Unterstützung und Beschleunigung des Prozesses haben wir jetzt einfach mit einer wahnsinnigen Beschleunigung zu tun. Und die Qualitätskontrolle fällt hinten runter. Das heißt, meine Sorge ist tatsächlich, dass wir uns zunehmend weniger darauf verlassen können, auf die Ergebnisse von Wissenschaft, weil einfach die Signale, die wirklichen Studien untergehen in einem Rauschen von KI-generierten Mist. Das macht mir wirklich Sorgen und ich habe noch keine Lösung dafür. Das ist jetzt wirklich mal ganz spezifisch bezogen auf wissenschaftliche Praxis. An der Universität ist es so, dass ich mir da natürlich auch Sorgen mache um das Lernen. Das geht natürlich Lehrerinnen und Lehrern noch mal ganz genauso, weil es natürlich so unglaublich verführerisch ist, Aufgaben, Übungen an KI zu delegieren. Ja? Und wir sehen schon die ersten Nachteile davon, auch gerade auch im Informatikkontext, dass dann irgendwie KI-generierter Code bestimmte Probleme mit sich bringt. Aber tatsächlich auch, was macht das mit dem Lernen selber? Weil jeder, der Sport betreibt, jeder, der Musikinstrument spielt, weiß, dass Übung notwendig ist und ich diesen Prozess der Übung nicht umgehen kann. Aber mit generativer KI haben wir jetzt auf einmal Technologien, mit denen ich so einen Shortcut wählen kann, wo ich einfach nur, und solange wir an Universitäten, an Schulen vor allen Dingen den Output, die Ergebnisse uns anschauen, setzen wir Anreize dafür, dass Schülerinnen und Schüler viele Dinge nicht mehr selber machen. Und da muss man mir jetzt gar nicht erzählen, dass man generative KI auch für Sachen sinnvoll einsetzen kann, mag alles sein, aber wir sind im Moment natürlich in der Situation, wo Leute sozusagen, wo Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, genauso wie Wissenschaftler, nach Output gemessen werden, nach Noten, nach den Produkten. Und wenn wir das machen, müssen wir uns nicht wundern, dass es halt diese Fehlentwicklungen gibt, dass Leute einfach delegieren an generative KI. Das macht mich auf der einen Seite ein bisschen skeptisch mit den Negativen. Auf der anderen Seite merke ich auch, das ist vielleicht so der positive Abschluss zu dieser Frage, dass meine Studierenden, ich unterrichte an der Informatik, teilweise auch wieder mehr Interesse daran haben, sich auseinanderzusetzen, vielleicht doch mal Dinge zu lesen, zu diskutieren, dass man zusammensitzt, sich mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzt, sodass meine Hoffnung auch wäre, dass wir jetzt vielleicht schon wieder an so einem Kipppunkt sind, wo Leute merken, dass generative KI vielleicht viele Dinge einfacher und schneller macht, aber nicht unbedingt besser, und wir vielleicht doch zu einem sinnvolleren Einsatz kommen, wo wir das nutzen wollen und wo nicht.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu der Stellungnahme. Was wäre für Sie persönlich ein Erfolg dieser Stellungnahme? Also was muss passieren, damit Sie glücklich sind aufgrund Ihrer Arbeit, die Sie dort geleistet haben?
Ich glaube, das Wichtigste wäre mir erstmal zum Ersten, dass es einen differenzierteren Blick auf die Diskussion gibt, dass nicht mehr dieses verkürzte Social-Media-Verbot ja oder nein. Das wäre mir extrem wichtig, dass Leute einerseits mal verstehen, warum so ein Verbot nicht die Lösung des Problems ist, das ist das eine. Ja, warum es viel mehr Aspekte braucht, die auch schwieriger sind, die komplizierter sind, die nicht so. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz wichtig, dass es ein nuancierteres Verständnis sowohl der ethischen Fragen, also genau dieses Spektrums, dieses Spannungsfeld zwischen Schutz, Teilhabe und Befähigung gibt, und zum anderen ein besseres Verständnis der Technologien, und zwar sowohl der problemverursachenden Technologien, formuliere ich es jetzt mal, also KI, Chatbots, soziale Medien, diese ganzen Funktionalitäten, dass man nicht irgendwie denkt, es gibt diese Klasse, und zum anderen, dass es auch ein Verständnis darüber gibt, welche Technologien man denn braucht, um Kinder und Jugendliche zu unterscheiden, weil das ist nämlich der blinde Fleck von ganz vielen öffentlichen Diskussionen, dass Leute sagen, ja, dann wollen wir sozusagen Kinder und Jugendliche raushalten oder zumindest, dann will aber keiner darüber nachdenken, wie wir denn überhaupt feststellen, wer Kinder und Jugendliche online sind. Weil egal, wenn wir sozusagen getrennte Sphären online haben für Kinder und Jugendliche, brauchen wir Technologien, die sagen, du bist ein Erwachsener oder du bist ein Kind. Und diese Technologien, da haben wir sehr detaillierte Vorschläge gemacht, wie das stattfinden soll. Nämlich, dass erstmal sozusagen allein schon, wenn Eltern auf dem Handy angeben, mein Kind ist 12, dass diese Features ausgestellt werden. Aber vor allen Dingen war uns auch wichtig, dass bestimmte Sachen, die gerade die Plattformen jetzt verwenden, also Altersschätzung durch Tracking von Nutzern oder Altersschätzung durch Biometrie, wo die halt Gesichtserkennung machen und zu sagen, ist jemand 14 oder ist jemand 15, dass das teilweise wahnsinnig invasiv ist, die Privatsphäre von uns allen, also nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern von allen Nutzern extrem verletzt, und dass man nicht zu solchen Schnellschlüssen kommt, zu sagen, wir machen jetzt ein Verbot und wie das die Plattformen umsetzen, ist deren Baustelle. Und dann haben wir hinterher nichts gewonnen und ganz viel verloren, weil wir ihnen noch viel mehr Macht gegeben haben, Daten über uns zu sammeln.
Wenn die Hörerinnen und Hörer nur einen Gedanken aus diesem Gespräch mitnehmen, welcher sollte das sein? Was ist der wichtigste?
Ein Satz. Wahrscheinlich, dass Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt Schutz, Teilhabe und Befähigung austarieren muss und dass ein Social-Media-Verbot gleichzeitig zu eng ist und zu weit geht.
Vielen Dank, Frau Professor Simon. Ich nehme aus unserem Gespräch viele Denkanstöße mit. Und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass wir beim Schutz unserer Kinder gemeinsam Verantwortung tragen. Sie haben uns heute nicht nur die Herausforderungen der digitalen Welt aufgezeigt, sondern auch Hoffnung gemacht, dass wir sie gestalten können. Vielen Dank für Ihr Engagement und dafür, dass Sie sich für eine digitale Welt einsetzen, in der Kinder sicher, selbstbestimmt und mit Zuversicht aufwachsen können und dass Sie uns aufklären und dass Sie sich die Zeit genommen haben, eben auch uns alle damit zu erreichen. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Simon.
Danke für die Einladung.
Dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann schenkt uns bitte eine gute Bewertung und teilt sie bitte mit vielen Leuten. Das Thema ist so wichtig. Die Stellungnahme und ganz viele weitere Informationen zu dieser Sendung findet ihr in den Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut und hoffentlich bis bald. Tschüss.
Tschüss.